Ihr Lieben, ich habe einen Predigttext ausgesucht, über den heute wohl in vielen Kirchen gepredigt wird, weil es eben der vorgeschlagene Perikopentext ist. Mein Mann hat auch schon darüber hier gepredigt. Ich habe die Predigt auch vorher noch einmal durchgelesen und mich davon anregen lassen. Es ist 4. Mose 21, 4 bis 9. Chiara, können wir den auch sehen? Und ich lese nach der Hoffnung für alle. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna, das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange zu sehen und war gerettet. Als geübte Bibelleser wissen wir ja, dass die Bibel, auch das Alte Testament, nicht nur einfach so Geschichten aus alter Zeit erzählt, sondern uns in diesen Geschichten etwas für heute zu sagen hat. Doch manchmal sind die geschilderten Situationen so weit von unserer heutigen Lebenswirklichkeit entfernt, dass es uns zunächst einigermaßen schwerfällt, etwas daraus zu entnehmen, was für unser Leben im Jahr 2012 hilfreich ist. Oder wer von uns wird des Öfteren von giftigen Schlangen bedroht? Und die Zeit, dass Nahrungsmittel knapp waren, ist längst vorbei. Jeder Deutsche wirft durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel jährlich weg. Ging neulich durch die Presse. Also jeder Deutsche wirft durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Die Jüngeren unter uns kennen Mangelzeiten überhaupt nicht. Und an Getränken fehlt es in unseren Haushalten auch nicht. Wir schleppen die verschiedenen köstlichen, erfrischenden Getränke doch kistenweise nach Hause. Leitungswasser trinkt in Deutschland kaum jemand, obwohl das deutsche Trinkwasser so gut überprüft wird, dass man es unbedenklich trinken kann. Die Wüste kennen wir nur von Autorennen Paris-Dakar. Und dann in dieser Erzählung diese merkwürdige Sache mit der Schlange aus Bronze, die Mose hoch an einem Pfahl befestigen sollte. In älteren Übersetzungen steht meistens eherne Schlange, manchmal steht auch kupferne. Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Für unsere Familie wurde vor ein paar Jahren die lebensbedrohliche Gefahr durch Schlangengift allerdings schrecklich aktuell, als mein kleiner Enkelsohn Saku in Finnland von einer Kreuzotter gebissen wurde. Meine Schwiegertochter wusste zunächst nicht, was passiert war und warum Saku auf einmal so schrecklich schrie da draußen vorm Haus. Saku leidet an einem Down-Syndrom und konnte noch nicht so gut sprechen. Erst als der 2 Jahre jüngere Sami rief: Saku hat einen Wurm angefasst, wurde meiner Schwiegertochter klar, wie schnell sie handeln musste. Es war vorher dort in der Nähe eine Kreuzotter gesehen worden. Mein Sohn war gerade auf Dienstreise in Amerika und hat mich dann später angerufen von dort aus. Auch nach der Aufnahme ins Krankenhaus bestand noch 24 Stunden Lebensgefahr und auch danach bestand eine Weile noch die Gefahr, dass Arm oder Hand amputiert werden mussten. Da war keine eherne Schlange zum Aufblicken. Aber umso flehentlicher wandten wir uns als Familie und viele, die davon wussten, an Gott, und er erzeigte sich als Retter. Wie oft hat Gott uns nicht alle hier aus tiefen Nöten, Krankheiten und Gefahren errettet, vielleicht in anderer Weise, als wir zunächst dachten. Aber auch andere Züge dieser Geschichte sind bei näherem Zusehen höchst aktuell. Wir finden uns doch gespiegelt bei diesem Murren, Nörgeln, Klagen der Israeliten. Wir können sie ja auch gut verstehen. Ihr Speiseplan. Morgens Manna frisch. Mittags Manna für morgen. Abends das restliche Manna. Ab und zu mal Wachteln als Beilage. Als Getränk natürlich ausschließlich Wasser. Was würden wir zu solchem Speiseplan sagen? Bei uns muss es doch immer raffiniertere Gerichte geben. Anregungen von Fernsehköchen gibt es ja genug. Trotz der wirklich guten Lebensbedingungen in unseren westlichen Industrieländern sind wir nicht dankbar. Die Menschen sind oft unzufrieden und jammern auf hohem Niveau. Das Volk Israel damals beschwert sich bei Gott und bei Mose. Sie stellen sogar das Wichtigste, was ihnen Gott geschenkt hat, in Frage, ihre Freiheit. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Darum nimmt Gott ihr Klagen jetzt auch so ernst. Dabei hatten sie damals, nach ihrer Befreiung aus Ägypten, nach dem Untergang des Pharao, schäumende Lob- und Jubellieder gesungen. Auch in unserem Volk ist ja die total überraschend geschenkte Freiheit offensichtlich zur Selbstverständlichkeit geworden. Und wenn jetzt jemand sich öffentlich noch darüber freut, wird er auch noch angegriffen. Die staubbedeckten Nomaden von damals und wir sind doch recht ähnlich, nicht wahr? Jedes Mal war es bei ihnen so gewesen, wenn die Situation schwieriger und die Rationierung knapper wurde, wurden sie wieder mutlos und fingen an zu nörgeln. Kennen wir das von uns nicht auch? Oft befinden wir uns in einem Zickzackkurs der Gefühle, nicht nur, weil es uns objektiv so viel schlechter geht als vorher, sondern wir sind dann eben nicht gut drauf, wie es bei uns ja heute heißt. Unsere Ansprüche steigen, ohne dass wir es merken. Früher gab es nur Sonntagsbrötchen, heute jeden Tag und so weiter, Beispiele wisst ihr sicher genug. Interessanterweise haben Untersuchungen ergeben, dass Menschen in reichen Ländern auch nicht glücklicher sind als den Ärmeren. Ich spreche hier natürlich nicht von Hunger, Kriegs oder sonstigen Katastrophen. Die besonders schlechte Stimmung des Volkes Israel hier in unserer Geschichte entstand auch dadurch, dass sie einen Umweg machen mussten. Sie wollten ursprünglich durch das Land der Edomiter ziehen, aber die Edomiter verwehrten ihnen das. Wie reagieren wir, wenn unsere Pläne vereitelt werden? Wenn wir ehrlich sind, spüren wir doch auch immer wieder ein Aufbegehren gegen Gottes Willen auf unserem Lebensweg, wenn schwierige Strecken zu bewältigen sind. So mancher ist vielleicht noch gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt nach Gottes Willen auf seinem Lebensweg zu fragen. Die Israeliten kamen jedenfalls in eine tiefe Krise ihrer Beziehung zu Gott. Sie verloren ihr Vertrauen. Die Bedrohung durch das tödliche Schlangengift war die Folge. Aber Gott weist auch den Weg zur Rettung. Mose soll eine Schlange aus Bronze hoch an einem Pfahl anbringen. Die Israeliten werden geheilt, wenn sie ihren Blick auf die Zeichen setzen. Sicher ist ihnen klar, dass diese Skulptur selber nicht die Rettung bringt, sondern dass die Rettung von Gott kommt. Die Schlange ist nur ein hilfreiches Zeichen. Ah ja, danke. Die Schlange ist nur ein Zeichen, ein Symbol für Gottes Hilfe, Rettung und Zuwendung. Es wäre magisch, heidnisch gedacht, direkt von der Schlange die Rettung zu erwarten. Diese Schlange wurde übrigens später im Tempel aufbewahrt und in dem Moment, als das Volk vermehrt anfing, tatsächlich die Schlange zu verehren und da Weihrauchopfer zu bringen, hat sie König Hiskia vernichten lassen. Und das war Gott wohlgefällig. Solche Zeichen, die zum Glauben helfen, kannte Israel aus seiner Geschichte. Als erstes Zeichen, das war das Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen, der Regenbogen nach der Sintflut. Auch bestimmte Handlungen sollten sichtbare Zeichen für die Zuwendung Gottes sein, für den Bund, zum Beispiel das Feiern des Sabbats oder später die Beschneidung. Ebenso waren ja die Rauch- und Feuersäule auf der Wanderung ein sichtbares Zeichen von Gottes Begleitung und Zuwendung. Dieses rettende Geschehen durch die erhöhte Schlange, diese Geschichte im Alten Testament, war aber nicht nur für das Volk damals bedeutsam, es ist auch ein Zeichen für uns heute. Jesus selber hat erklärt, was die erhöhte Schlange aus dem Alten Testament uns zu sagen hat, als er das Gespräch mit Nikodemus über das ewige Leben führte. In Johannes 3. Jesus sagt da zu Nikodemus: Nur wer von Neuem geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Nikodemus fragt dann ein paar Mal verständnislos: Wie kann das geschehen? Und da antwortet Jesus in Johannes 3, 14 bis 16. Können wir es auch sehen? Ja. Johannes 3, 14 bis 16. Sagt Jesus zu Nikodemus, ich kenne das nur mit Schülern, da brauchte ich das nicht. Und Jesus sagt zu Nikodemus: Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn an einen Pfahl gehängt werden. Jeder, der dann voll Vertrauen auf ihn sieht, wird das ewige Leben haben. Dann folgt das bekannte, kostbare Wort: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ja, können wir jetzt mal das Bild sehen? Ich habe neulich, als ich hier in der Marktkirche in der Ausstellung von den holländischen Bibelfliesen war, das ist also eine holländische Bibelfliese. Und zwar war es in Holland so, das waren ja Calvinisten, sie durften keine Bilder in den Kirchen haben, wegen der Gefahr der Bilderverehrung. Aber die Leute konnten ja weder lesen noch schreiben und haben sich dann Bilder biblischer Geschichten in ihre Häuser geholt. Und zwar, indem sie eben nicht nur Fliesen, da gibt es ja ganz verschiedene holländische Fliesen, wunderschön mit Blumen, mit spielenden Kindern, ganz verschiedene Motive. Und eine Reihe von Motiven sind halt die Bibelfliesen und die holten sie sich auch in ihre Häuser und haben sie dann also nicht nur so Streifen, so Kanten, sondern ganze Wände voll angebracht und konnten jetzt die biblischen Geschichten sehen und auch den Kindern erklären. Und dieses ist jetzt solch eine, die sind natürlich ganz einfach. Man kann auch an der Fliese, teilweise sind sie nachgemacht nach Bildern von berühmten Kupferstechern, aber auf Fliesen kann man halt nicht so toll malen. Und auch sonst waren sie sehr einfach. Dieses hier fand ich jetzt ganz interessant. Es zeigt die erhöhte Schlange des Mose, da in der Mitte. Aber diese Stange hat der Maler in der Form des Kreuzes gemalt. Ja, so wir kennen auch diese Kreuze, die oben also nicht noch so einen Balken oben drauf haben, sondern nur an so und dann so. Und so wie die Kreuze sind, so hat er jetzt die Stange gemalt, an der die Schlange befestigt ist, sodass man gleich sieht, dieses Gleichnis gleich versteht, worauf Jesus hier hinweist. Mose hat dem Volk die Schlange gegeben und Gott hat uns Jesus gegeben. Hier sind wir also im Zentrum unseres christlichen Glaubens, geleitet von der Betrachtung eines alttestamentlichen Geschehens. Hier am Kreuz, durch Jesu schmählichen Tod, offenbart sich die Liebe Gottes zu den Menschen aufs Äußerste. So viele Zeichen und Beweise der Liebe Gottes es vorher auch gegeben haben mag. In Jesu Tod am Kreuz symbolisiert sich die Zuwendung Gottes nicht nur, hier geschieht sie, sie wird konkret. Und wir sind auf das Eindringlichste eingeladen, im Blick auf Jesus diese Liebe für uns zu ergreifen, damit wir ewiges Leben haben. Wie es hier in der Geschichte von Nikodemus heißt, was bedeutet das ewiges Leben? Gemeinschaft mit dem Vater, die schon heute und hier beginnen kann. Am Kreuz geschah doch das Paradoxe schlechthin. Es sah aus wie der Sieg der bösen Mächte und war doch in Wahrheit Gottes Sieg. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Teile und Gott bestätigt dann diesen Sieg durch die Auferstehung. Jan-Peter, ich möchte dich jetzt bitten, einen Abschnitt aus einer Biografie von Charles Haddon Spurgeon vorzulesen. Charles Haddon Spurgeon war ja ein Erweckungsprediger, er lebte von 1834 bis 1892 hauptsächlich in London. Zu seinen Predigten strömten Tausende von Zuhörern. Viele, viele kamen zum Glauben. Und wie er selber zum Glauben kam, das liest du uns bitte mal vor.
Als ich angefangen hatte, mir über meine Seele Sorgen zu machen und bereit war, alles zu tun und alles zu sein, wenn nur Gott meine Sünden vergeben würde, beschloss ich, alle Gottesdienste der Stadt aufzusuchen, in der ich lebte, damit ich den Weg der Erlösung herausfände. Aber es war lange Zeit umsonst. Vielleicht würde ich heute noch in Dunkelheit und Verzweiflung leben, hätte Gott in seiner Güte nicht einen Schneesturm gesandt, der mich eines Sonntagsmorgens auf dem Weg zum Gottesdienst überraschte. Ich suchte in einer Nebenstraße Zuflucht und kam zu einer Kapelle der Methodisten. Darin saßen etwa 15 bis 20 Menschen. Ich hatte von den Methodisten schon gehört, sie würden so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Aber das störte mich nicht. Ich wollte wissen, wie ich gerettet werden könnte. Und wenn sie es mir sagen konnten, dann waren mir Kopfschmerzen egal. An diesem Morgen kam der Prediger nicht, vermutlich weil er eingeschneit war. Schließlich stand ein sehr schmal aussehender Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war wirklich einfältig. Er musste bei seinem Text bleiben, denn er hatte wenig darüber hinaus zu sagen. Der Text war aus Jesaja 45, Vers 22. Schaut auf mich,
Nein, bitte bleib hier. Chiara, kannst du jetzt das nächste? Das Englische. Also jetzt haben wir ausnahmsweise mal kein englisches Lied, sondern auch einen englischen Bibeltext aus der King James Übersetzung, weil sonst vielleicht nicht so gut rauskommt, was Spurgeon erlebt hat. Und ihr seht, und das ist die Hauptsache, es heißt, look, ist etwas altmodisches Englisch, look unto me and ye be saved. Also, look, das look ist jetzt ganz wichtig. Wenn wir deutsche Bibelübersetzungen nehmen, steht da immer, wendet euch zu mir, was inhaltlich dasselbe bedeutet. Ich kann nicht irgendwo hinsehen, wenn ich mich nicht dorthin wende. Es ist inhaltlich dasselbe, aber sprachlich ist es schon schön. Also ich habe da lange gesucht, bis ich geguckt habe, dass es look heißt in dieser Geschichte hier.
Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Er sprach nicht einmal die Worte richtig aus, aber das war unwichtig. Da lag, so dachte ich, ein Hoffnungsschimmer in diesem Text. Der Redner begann: Meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben, nur schaut. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Das kann der größte Trottel sein und doch kann er sehen. Ein Mensch muss auch nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen, sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt der Text, schaut auf mich. Nun, fuhr der Mann in seinem breiten Essexer Dialekt fort, viele von euch schauen auf sich selbst, aber es hat keinen Sinn, dahin zu blicken. In euch werdet ihr nie irgendeinen Trost finden. Einige schauen auf Gott, den Vater. Nein, schaut immer mehr auf ihn. Jesus Christus sagt, schaut auf mich. Einige unter euch sagen, wir müssen warten, bis der Geist an uns arbeitet. Kümmere dich jetzt nicht darum, schau auf Christus. Der Text sagt, schaut auf mich. Auf diese Art und Weise ging es weiter. Schaut auf mich, ich schwitze große Blutstropfen. Schaut auf mich, ich hänge am Kreuz. Schaut auf mich, ich bin tot und begraben. Schaut auf mich, ich stehe wieder auf. Schaut auf mich, ich fahre auf zum Himmel. Schaut auf mich, ich sitze zur Rechten des Vaters. O du armer Sünder, schau auf mich, schau auf mich. Als er bis hierher gekommen war und es geschafft hatte, etwa 10 Minuten zu füllen, war er am Ende mit seinem Latein. Dann sah er mich, wie ich unter der Galerie saß. Sicher wusste er bei so wenigen Anwesenden, dass ich ein Fremder war. Er richtete sein Auge auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen und sagte, junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Ja, das tat ich, aber ich war es nicht gewohnt, von der Kanzel her direkt auf mein persönliches Aussehen angesprochen zu werden. Wie dem auch sei, es war ein Volltreffer. Er fuhr fort. Und Sie werden immer elend sein, elend im Leben und elend im Tode, wenn Sie meinem Text nicht gehorchen. Aber wenn Sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Dann, mit hoch erhobenen Händen, rief er, wie dies vielleicht nur ein einfacher Methodist tun kann. Junger Mann, schau auf Jesus. Schau auf Jesus Christus. Schau, schau, schau. Du musst nichts tun, als nur schauen und du wirst leben. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Ich weiß nicht mehr, was er sonst noch sagte. Ich habe nicht mehr so sehr darauf geachtet. Ich war ganz und gar erfüllt von diesem einen Gedanken. Genauso war es doch mit der ehernen Schlange gewesen, als sie erhöht worden war, mussten die Leute nur auf sie schauen und wurden gerettet. So war es auch mit mir. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, als ich dieses Wort hörte. Schau, da schien es für mich das schönste Wort der Welt zu sein. An diesem Ort und in diesem Augenblick wich der Schleier, die Dunkelheit verschwand und im gleichen Moment sah ich die Sonne. Der Heilige Geist befähigte mich zum Glauben, gab mir durch den Glauben Frieden. Ich wusste so sicher, dass ich Vergebung empfangen hatte, wie ich früher gewusst hatte, dass ich verdammt war.
Nicht jeder erlebt die Zeit der Entscheidung, sein Leben ganz unter die Gnade Gottes zu stellen, mit so heftigen Gemütsaufwallungen. Und dies geschah auch nicht soeben im Vorübergehen. Vorher hatte Spurgeon viel in der Bibel geforscht und gebetet, angeklopft. Ähnlich war es auch Luther bei seinem Turmerlebnis gegangen, als ihm unter der Arbeit am Römerbrief schlaglichtartig die alles übertreffende Bedeutung der Gnade klar wurde. Er erzählte später, es war mir plötzlich, als hätte ich die Pforten des Paradieses betreten. Vorher hatte er sich jahrelang damit gequält, herauszufinden, was er tun könne, damit Gott ihm gnädig sei. In diesem Augenblick begann eigentlich die Reformation. Wie kommt aber ein Mensch zu solcher Schau? Uns ist ja klar, dass das nur ein Werk des Heiligen Geistes sein kann. Wir können nur darum bitten, so wie es der Apostel Paulus im Brief an die Epheser tut. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Epheser 1,18. Ich finde es eine wunderbare Ausdruck, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Darum geht es. Paulus spricht dann im Epheserbrief weiter in glühenden Farben von dieser Hoffnung, vom überschwänglichen Reichtum der Gnade durch Gott und sagt dann, aus Gnade seid ihr selig geworden. Das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und wir haben so eine, in unserem alten roten Gemeindeliederbuch haben wir so einen schönen Text, der diese Epheser-Worte vertont. Die wollen wir jetzt ruhig mittendrin mal singen. In früheren Zeiten waren Menschen offensichtlich eher an Gottes Gnade und Gaben interessiert. Liegt das vielleicht daran, dass wir modernen Menschen gar nicht so gern etwas geschenkt haben wollen. Wir wollen durch eigene Leistung etwas wert sein, selbstständig unser Leben gestalten. Wir wollen doch auch unsere Kinder möglichst früh zur Selbstständigkeit erziehen. Wichtige Werte in unserer Gesellschaft sind Autonomie, Souveränität, Emanzipation. Ich hatte für meine 5-jährigen Vorschulkinder damals eine Arbeitsmappe mit dem Motto Begabung, Sprache, Emanzipation, wobei da jetzt nicht Emanzipation der Frau gemeint, sondern einfach Selbstständigkeit. Nun sind diese Werte für eine freiheitliche Demokratie auch unerlässlich. Wir haben nicht vergessen, welches Unrecht aus einem falschen Gehorsamsverständnis in unserem Volk geschehen ist. Aber ist das die richtige Einstellung gegenüber Gott? Er ist doch unser Schöpfer. Ihm verdanken wir unsere Existenz. Und alles, was wir zum Leben brauchen, entnehmen wir aus der Fülle des Geschaffenen. Jeder Zug Atemluft, der in unsere Lungen strömt, kommt von ihm. Jeder Schluck Wasser fließt aus seiner Hand. Anfang und Ende unserer Tage bestimmt er. Wie können wir da sagen, dass wir unabhängig von ihm leben wollen? Er hat uns das wunderbare Geschenk des Lebens und die Verantwortung dafür in die Hand gegeben. Das Wunderbarste für unser Leben ist doch aber, dass Gott uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat. Dieser Wunsch Gottes, mit dem Menschen Gemeinschaft haben zu wollen, ist von Gott her der Sinn des Lebens. Nun stand und steht aber immer wieder der Wunsch des Menschen nach Autonomie dem entgegen. Er bewirkt die Trennung von Gott, biblisch als Sünde bezeichnet. Auch ein hochmoralischer Mensch kann in dieser Gottesferne leben, wenn er trotz Einladung zum gemeinsamen Leben mit ihm ein selbstbestimmtes Leben führen will. Aber Gott lässt ja nicht locker bei seiner Liebeswerbung. Er setzt einen ungeheuer großen Preis ein, einen ungeheuer hohen Einsatz ein, seinen Sohn. Gott hat von Anfang an seine Liebe in der Schöpfung gezeigt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, sagt der Psalmist. Und viele andere schöne Psalmen, die die Schöpfung loben, finden wir in der Bibel. Gott hat seine Liebe in der Geschichte Israels erwiesen. Und zuletzt verwirklicht er seine Liebe in Jesu Leben und Handeln, Tod und Auferweckung. Lasst uns nicht mehr länger am Zwang zur Selbstrechtfertigung festhalten, sondern akzeptieren, dass wir uns der Liebe Gottes verdanken. Lasst uns den Mut haben, Gott die Kontrolle zu überlassen. Er will uns hineinführen in die Herrlichkeit, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Was kann uns Besseres passieren, als von Gott abhängig zu sein? Er weiß, was das Beste für uns ist. Gott will uns frei machen vom verkrampften Starren auf das eigene Ego. Er will uns frei machen zum realistischen Blick auf uns selbst, frei, offenen Auges, die Nöte unseres Nächsten zu sehen, frei für eine neue Perspektive, die offen ist für die Herrlichkeit der zukünftigen Welt, aber auch die Möglichkeiten wahrnimmt, die Gott schon hier für sein heilendes Handeln schafft, auch wenn unser Lebensweg hier manchmal steinig und holprig sein kann. Nicht nur am Anfang. Immer wieder brauchen wir dabei den heilenden Blick auf Jesus. Ich möchte hier mit Hebräer 12, Vers 2 schließen. Es ist mein Taufspruch. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.